Liebe Gemeinde, Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Wenn ein kleines Kind etwas ganz Besonderes erlebt hat und begeistert davon erzählt, dann kann man ihm manchmal kaum folgen. Die Worte überschlagen sich, die Gedanken springen und man hat Mühe, auch nur ansatzweise zu verstehen, worum es geht. Ähnlich geht es mir manchmal mit den Briefen des Apostel Paulus. Nur ist Paulus kein kleines Kind, sondern ein hochkomplex denkender Autor. Aber auch in seinen Briefen bricht die Begeisterung über Gott immer wieder derart durch, dass man manchmal gar nicht weiß, wo man ist. Aufzählungen und Superlative reihen sich aneinander. Gedanken brechen ab, neue Gedanken beginnen. Seine Ausführungen überschlagen sich, weil er überwältigt ist von der Liebe und dem Tun Gottes. Seine Briefe sind sprachlich so dicht und inhaltlich so voll, dass man genau hinschauen und oft mehrfach lesen muss, wenn man verstehen will, worum es ihm geht. Und das gilt auch für unseren heutigen Predigttext aus dem Epheserbrief. Ich lese ein Gebet des Paulus aus Kapitel 3 des Epheserbriefes, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus bis in alle Generationen für ewige Zeiten. Amen. Und nun schenk uns, lieber Vater, dass wir einen Teil von dieser Fülle erfassen und dass wir begreifen, was du in und mit unserem Leben vorhast. Zu deiner Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, in Kapitel 1 und 2 des Epheserbriefes erklärt Paulus, wie Gottes Gnade in Jesus den Menschen trotz all ihrer Verdorbenheit und Schwäche den Weg zur Versöhnung eröffnet. Zur Versöhnung mit Gott und zur Versöhnung untereinander. Und zu Beginn des Kapitels 3 setzt er dann an, den Gläubigen zu zeigen, was dies in ihrem Alltag bedeutet, wie die Gnade sich in ihrem Leben auswirken will. Doch bricht er nach wenigen Worten ab, weil er überwältigt ist davon, dass ausgerechnet er als erbitterter Feind von Jesus Frieden mit Gott erfahren durfte. Und das treibt ihn ins Gebet und auf die Knie. Die übliche Gebetshaltung der Juden ist das Stehen. Das Knien begegnet uns in der Bibel dort, wo die Not extrem oder die Gegenwart Gottes überwältigend ist. Paulus ist hier so ergriffen von Gott, dass er nicht anders kann, als auf die Knie zu fallen. Warum? Das wollen wir unter vier Überschriften bedenken. Erstens, das Wirken des dreieinigen Gottes. Paulus spricht von Gott als dem Vater. Diese Anrede Gottes deutet sich im Alten Testament bereits an. Durch Jesus aber wird sie zur tiefen Vertrautheit. Dabei hat das Vatersein Gottes in der Bibel immer zwei Seiten. Die absolute Erhabenheit und die liebevolle Zuwendung. Wenn Paulus hier schreibt vom Vater, dass jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden von ihm den Namen erhält, dann bedeutet das eben diese beiden Dinge, dass Gott sowohl der Herr ist über die Geschicke der Völker, als auch zugleich jeden einzeln mit Namen und das heißt im tiefsten Wesen kennt und anspricht, auch dich und mich. Wer und wie dieser Vater ist, davon sprudeln die ersten beiden Kapitel des Epheserbriefes über. Dort besingt Paulus die unfassbare Liebe Gottes zu uns, der reich ist an Erbarmen, der seine Gnade überströmen lässt und uns mit Segen überhäuft. Er zeigt, dass Gott uns zu guten Werken geschaffen hat und gute Wege für uns vorbereitet hat, weil er will, dass unser Leben gelingt und in Ewigkeit Bestand hat. Der Vater gewährt uns freien Zugang zu ihm, weil er will, dass wir bei ihm und er bei uns wohnen kann und dass wir teilhaben an der ganzen Fülle Gottes. Das darf und soll unseren Alltag prägen. All dies tut der Vater durch, mit und in Christus, schreibt Paulus. In den knapp 70 vorangehenden Versen seines Briefes nimmt Paulus über 40 Mal Bezug auf Jesus. Er zeigt auf, dass Jesus, der geliebte Sohn Gottes, der Messias ist, durch den allein Gott Segen gibt. Er spricht von der Hingabe Jesu in den Tod, damit wir Frieden haben mit Gott und Frieden untereinander. Durch seine Auferstehung und Himmelfahrt sitzt Jesus zur Rechten Gottes als Herr über alles. Gottes Plan und Wirken läuft auf Jesus zu. Und in ihm liegt die Fülle all dessen, was wir zu einem Leben, einem gelingenden Leben brauchen. Und darum betet Paulus auch, dass der Christus durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen wohne, damit sie die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. In Jesus wird Gottes Liebe erfahrbar. In Jesus will Gott bleibend in uns wohnen. All dies, so sagt Paulus, bewirkt Gott durch seinen Geist, der in uns ist, als Siegel und Unterpfand dafür, dass wir erlöst und Gottes Eigentum sind. Allein durch seinen Geist beginnen wir überhaupt erst zu begreifen, wer Gott ist und was seine Liebe für uns bedeutet. Was Paulus in Kapitel 1 und 2 des Epheserbriefes über das Wesen und Handeln Gottes sagt, das ist, wenn wir es genau lesen, überwältigend und macht uns auf eindrucksvolle Weise deutlich, es ist der dreieine Gott, den die Bibel in Schöpfung, Erlösung, Endgericht und Neuschöpfung bezeugt, vor dem Paulus hier auf die Knie fällt. Es ist wichtig, das zu erkennen und festzuhalten. Wer von Gott anders redet als in dieser Dreieinheit, wer meint, Jesus relativieren oder den Geist Gottes durch menschliches Bemühen ersetzen zu können, der redet von einem anderen Gott. Der Gott der Bibel lässt sich nicht vereinnahmen für eine Ökumene der Religionen. Das Zweite ist das Wachstum des inneren Menschen. Wir leben in einer Gesellschaft der Äußerlichkeit. Fitnessstudios dienen nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Body-Shaping. Im Internet geben sogenannte Influencer ihren Scharen von vorwiegend jugendlichen Followern vor, wie man sich kleidet, schminkt und verhält, um angesagt zu sein. Nun ist weder Gesundheit noch Schönheit oder Stil an sich schlecht. Wir dürfen uns freuen, wenn wir gesund sind, gut aussehen und uns schicke Kleidung oder für mich viel interessanter ein gutes Fahrrad leisten können. Aber wie viel Raum, Zeit, Kraft und Geld nimmt dies in meinem Leben ein? Worauf richte ich mein Augenmerk? Die Bibel will uns den Horizont zurechtrücken. Bei aller Würdigung von Kraft, Schönheit, Weisheit und Wohlstand der Menschen weist sie immer wieder darauf hin, dass all dies vergeht. Gott aber will, dass wir bleiben. Und entscheidend dafür ist der innere Mensch. Gott hat uns geschaffen als Gegenüber, geschaffen zur Gemeinschaft und zum Gespräch mit ihm. Gespräch aber ist etwas anderes als Geplänkel. Vielleicht kennen Sie das. Bei einer Einladung redet man die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Menschen und doch kommt es zu keiner wirklichen Begegnung. Man bleibt beim Smalltalk und geht unbefriedigt nach Hause. Wir sehnen uns nach Beziehung mit Tiefgang und Substanz. Wie viel mehr der Gott der Bibel, der als Dreieiner Gott schon wesenhaft Beziehung, Begegnung, Gespräch ist. Wenn dieser Gott uns anspricht, was findet er? Trifft er auf eine ansehnliche, aber rein äußerliche Hülle ohne innere Substanz? Oder ist da ein Gegenüber, mit dem er reden kann? Wie sehr es Gott um den inneren Menschen geht, das zieht sich durch die ganze Bibel. Als Gott den Jugendlichen David zum König beruft, heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Über den leidenden Gottesknecht sagt Jesaja in Kapitel 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, aber durch seine Wunden sind wir geheilt. Welch ein Gegensatz zu den religiösen Führern, denen Jesus sagen muss, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voll Totengebeine und lauter Unrat. Was würden andere sehen, wenn sie in mich, in dich hineinschauen könnten? Was findet Gott? Paulus betet für die Gläubigen, dass Gott ihnen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Es geht hier nicht um unsere eigene Kraft, um das, was wir selbst leisten können. Wir kommen im Leben immer wieder an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Das gilt besonders im Blick auf unsere Persönlichkeit, uns als innere Menschen und in der Auseinandersetzung mit dem Bösen. Paulus betet nicht um mehr eigene Kraft, sondern er betet um Gottes Kraft. Und diese Kraft, sagt er, kommt uns zu durch den Geist Gottes. Und sie entfaltet ihre Wirksamkeit vor allem dort, wo wir am Ende sind. Jesus will uns nicht von allen Lasten befreien, aber er will uns Kraft geben, die Lasten zu tragen. Und wo wir nicht mehr weiter können, gilt die Zusage aus Psalm 68: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Es geht bei Gott nicht darum, dass wir uns mit letzter Kraft durch den Alltag schleppen. Gott hält mehr für uns bereit. So wie Jesaja sagt: Jünglinge werden müde und matt, Männer strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das will Gott an unserem inneren Menschen tun. Das Dritte, dafür ist der Wurzelgrund der Gläubigen wichtig. Für Gedeihen und Fruchtbarkeit einer Pflanze ist der Ort und der Boden, in dem sie wächst, von entscheidender Bedeutung. Darum spricht Psalm 1 davon, von dem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt, zur rechten Zeit Frucht bringt. Und Jesus erzählt das Gleichnis von der Saat, die auf dem Pfad zertreten wird, auf steinigem Grund verdorrt, unter den Dornen nicht wachsen kann, aber auf fruchtbarem Boden hundertfache Frucht bringt. Auch für uns und unser Leben stellt sich die Frage nach der Frucht. Gott hat uns dazu geschaffen und sehnt sich danach, dass unser Leben Frucht bringt. Der Wurzelboden dafür, sagt Paulus, ist die Liebe. Und er betet, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und damit meint er nicht irgendeine emotionale menschliche Liebe, sondern die Liebe des Christus. Diese Liebe des Christus ist zuallererst das uneingeschränkte Ja Gottes zu uns. Nicht unser Ja, das doch so oft mit Wenn und Aber verbunden ist, sondern das Ja Gottes, das ihn dazu bewegt, seinen geliebten Sohn für uns in die Welt und in den Tod zu geben, obwohl wir noch seine Feinde sind. Es ist eine Liebe, die sich für uns hingibt, im vollen Bewusstsein unserer Unzulänglichkeit und gar Bosheit. Wir können diese Liebe nicht bewirken oder verdienen. Wir können uns nur von ihr beschenken und verändern lassen. Gott liebt uns nicht, weil wir so gut wären, sondern wir können gut werden, weil er uns liebt. Und diese Liebe, die gilt und trägt auch dann, wenn wir uns selbst nicht verstehen, uns selbst verachten und an uns selbst verzweifeln. Es ist eine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt. Und in diese Liebe hineinzuwachsen und in ihr gegründet zu sein, das gibt uns die Wurzeln, um auch in den Stürmen des Lebens zu bestehen. Sie gibt uns die Substanz, aus der Frucht wachsen kann. Durch sie beginnen wir zu lernen, uns selbst und den Nächsten anders und neu zu sehen, mit den Augen Gottes zu sehen und anzunehmen. Ich komme zum vierten Punkt, die Wirklichkeit der Fülle Gottes. Paulus spart nicht mit Maximalformulierungen. Er spricht vom Reichtum der Herrlichkeit Gottes, davon, dass die Liebe des Christus alle Erkenntnis übersteigt, und er betet, dass die Gläubigen erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes, der weit über die Maßen mehr tut, als wir uns vorstellen können. Der Grund für diese Begeisterung des Paulus ist Jesus Christus. Christus bedeutet Messias. Das ist der Gesalbte Gottes, der Träger der alttestamentlichen Verheißungen, durch den die Trennung zwischen Mensch und Gott überwunden und die Beziehung wiederhergestellt wird, bis hin zur letztendlichen Erneuerung der gefallenen Schöpfung. Dass dies in und durch Jesus geschieht, das haben selbst die Jünger Jesu am Anfang nicht begriffen. Erst als Jesus ihnen als der Auferstandene begegnet, da beginnen sie zu erfassen, dass in Jesus tatsächlich die Grenze zwischen Gott und Menschen endgültig überwunden ist. Und auch für Paulus, der die Christen zunächst für ihren Glauben verfolgt, ändert sich alles, als der Auferstandene Jesus ihm begegnet. Er begreift, dass in Jesus wirklich die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes gehören. Von dieser Erfahrung und Erkenntnis sprudelt er fortan in seinem Leben und Reden über. Und das Ausmaß dieser Fülle, das zeigt sich in der Bitte des Paulus, dass die Gläubigen die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe erkennen mögen. Das heißt, dass sie in alle Richtungen von dieser Fülle und Liebe umgeben sind. So wie ein Adler getragen ist von der Luft, in der er schwebt. Oder wie ein Fisch völlig eintaucht ins Meer, das ihn von allen Seiten umgibt. Gott will uns so mit seiner Fülle und Liebe umfassen und tragen, dass wir darin schweben dürfen. Wenn Paulus dabei von Reichtum und Herrlichkeit schreibt, dann zeigt das, dass Gott nicht knausert. Gott ist die Fülle und gibt von Herzen gern und reichlich. Und er will geben, wie nur der allerbeste Vater geben kann. Die Teilhabe an dieser Fülle aber setzt zweierlei voraus. Erstens, Gott möchte unser Vater sein. Von Natur aus sind wir alle Gottes geliebte Geschöpfe. Seine Kinder aber werden wir, indem wir Jesus in unser Herz aufnehmen und er dann durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Wenn du dir nicht sicher bist, ob Jesus in deinem Herzen wohnt, dann lade ihn noch heute im Glauben ein, zu dir zu kommen. Er kommt gern und wartet nur darauf, dass du ihm die Tür öffnest. Das Zweite aber, auch als Kinder Gottes können wir eine gestörte Beziehung zum Vater haben. Nicht nur durch Ungehorsam und Rebellion, sondern auch, weil wir den Vater nicht richtig kennen oder ihm misstrauen. So wie der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn dem Vater vorhält: So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. In einer Mischung aus Güte und Fassungslosigkeit antwortet ihm der Vater: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Der Gott der Fülle wartet darauf, dass wir als seine Kinder voll Vertrauen zu ihm kommen und aus dem Vollen schöpfen. Der dreieine Gott will in unserem Leben wirken. Er will, dass unser innerer Mensch wächst und stark wird. Er will uns in seiner Liebe verwurzeln, damit wir die Wirklichkeit seiner Fülle erfahren. Worauf warten wir? Amen.